ARD.
Platz 172 von 180 auf der Liste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. In direkter Nachbarschaft auf dieser Liste von Aserbaidschan und Turkmenistan. Welchen unserer Nachbarn meine ich, lieber Michael?
Naja, das müsste sicherlich Russland sein. Eines der repressivsten Länder beim Thema Pressefreiheit. Oppositionelle Medien wie Radio Moskau oder TV Doscht, das heißt ja glaube ich zu Deutsch TV Regen, mussten ja schon vor Jahren das Land verlassen bzw. ihren Betrieb einstellen. Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs ist die Zensur aber noch strenger geworden.
Beobachter sagen aber in der letzten Zeit, es tut sich zumindest ein bisschen was. In Zeitungen und Online-Magazinen wird über Misserfolge im Ukraine-Krieg berichtet und auch der wirtschaftliche Niedergang werde thematisiert. Ändert sich also möglicherweise die Medienstrategie des Kreml? Wie steht es um die Situation der Medien und das, was man Journalismus nennen kann in Russland? Das ist unser Thema heute. Mein Name ist Kai Schmieding.
Und ich bin Michael Mayer. Und ich bin froh, dass Jens Siegert bei uns ist. Er ist Autor und Politikwissenschaftler, kennt das Land von innen. Er lebte 30 Jahre in Moskau und er hat vor nicht allzu langer Zeit ein Buch vorgelegt, in dem er verschiedene Szenarien aufzeigt, wie sich Russlands Politik und Gesellschaft entwickeln könnten und was das für uns bedeutet. Hallo, Herr Siegert.
Hallo.
Herr Siegert, wie muss man sich aktuell die Medienlandschaft in Russland denn vorstellen, wenn man als normaler Bürger morgens Zeitung liest oder abends Fernsehen schaut? Wie sieht das im Moment aus, ganz aktuell?
Das ist ganz einfach. Da erfährt man nur das, was der Kreml möchte, dass man auch erfahren soll.
Das heißt, diese Berichte, dass sich etwas verändert, dass nun auch kritische Stimmen zu lesen sind, diese Berichte, würden Sie sagen, die sind gar nicht so zutreffend?
Es gab ein paar Veröffentlichungen, die man vielleicht kritisch nennen könnte, aber ich gehe nicht davon aus, dass das eine Änderung der Politik ist oder dass da mehr Freiheit herrscht, sondern das hat eher was damit zu tun, dass auch der Kreml nicht unbedingt ein monolithisches Gebilde ist. Es gibt da auch durchaus unterschiedliche Herangehensweisen. Zwar entscheidet Putin letztendlich anderes, aber unter Putin arbeiten Leute mit durchaus unterschiedlichen Vorstellungen davon, was richtig ist oder was nicht richtig ist. Allerdings eben unter dieser großen Prämisse, Putin ist der, der alles bestimmt und der Krieg ist wichtig.
Aber ich finde ganz interessant, obwohl ich selber gar keine Verbindung nach Russland habe, ich schaue Podcasts oder höre Podcasts und was da oft erwähnt wird von Experten ist, also klar, der Ukraine-Krieg läuft aus russischer Sicht nicht gut und auch in der Wirtschaft sind vermehrt Warnungen zu hören, dass es eine Rezession möglicherweise gibt, dass eine Rezession droht. Und da fiel mir auf, selbst in diesen Hardcore-Propagandasendungen im Fernsehen sind hier und da jetzt mittlerweile schon kritische Stimmen zu hören. Wie muss man das Ihrer Ansicht nach einordnen?
Es gibt durchaus Auseinandersetzungen innerhalb dessen, was wir jetzt den Kreml nennen. Ganz grob gesagt werden in der Regel zwei große Fraktionen, die man sich nicht als feste Fraktionen, aber so zwei Denkrichtungen vorstellen soll, unterschieden. Das eine sind eher die Leute aus den Sicherheitsorganen, aus dem Geheimdienst, aus der Armee. Und das andere ist der sogenannte politische Block des Kremls. Die unterscheiden sich nicht in ihren Zielen, sondern sie unterscheiden sich in ihren Methoden. Die Sicherheitsleute setzen mehr auf Polizei und Geheimdienst und Gewaltmaßnahmen, während der politische Block auch schon mal politische Maßnahmen, politische Ideen und auch ein bisschen sowas Ähnliches wie ein bisschen Vielfalt zulassen will. Soweit man das überhaupt von außen beurteilen kann, das Ganze ist natürlich ein bisschen wie eine Blackbox, wie so ein schwarzer Kasten, in den man nicht so richtig reingucken kann. Soweit man das beurteilen kann, haben da im Laufe des Krieges oder seit der Großinvasion vor 4 Jahren, vor etwas mehr als 4 Jahren, die Sicherheitsdienste immer mehr Macht erhalten und immer mehr Einfluss bekommen, während der politische Zugang geringer geworden ist. Jetzt gibt es tatsächlich verschiedene Krisen, von denen Sie ja erzählt haben. Das eine ist die ökonomische Krise, aber auch militärisch an der Front geht es nicht mehr so voran, wie das vorher über längere Zeit gewesen ist. Und da gibt es eine Auseinandersetzung innerhalb des Apparates darüber, wie weiter gemacht werden soll. Das wird dann auch unter anderem über Öffentlichkeit gemacht. Mhm. Der Adressat dieser Öffentlichkeit sind aber nicht nur die Menschen, denen man in einer Krise, in der alles teurer wird, in der die Löhne nicht mehr so wachsen, denen kann man nicht erzählen, es ist alles wunderbar. Und der zweite Adressat ist aber immer Putin. Irgendwie muss man Putin zeigen, dass es einfach nicht mehr so weitergeht. Deswegen gehen die meisten Beobachter und Beobachterinnen der russischen Politik davon aus, dass diese abweichenden Meinungen, das, was wir als vielleicht ein bisschen mehr Pressefreiheit verstehen, dass das bewusste und gezielte Aktionen des politischen Blocks sind.
Aber über manche Maßnahmen staunt man ja. Also vor kurzem, das wurde ja auch in deutschen Medien viel berichtet, wurde ja das Internet auch in Großstädten abgeschaltet, also in Moskau und St. Petersburg. Ich glaube, jetzt ist es mittlerweile wieder an oder teilweise, also ein bisschen gedrosselt oder so. Also all das angeblich zum Schutz vor ukrainischen Drohnen. Aber es wird ja sicher auch dazu dienen, dass Bürger schwerer an Informationen rankommen. Also da ist ja auch oft die Rede von WhatsApp und Telegram und Instagram, dass die blockiert sind. Das betrifft die Menschen ja schon sehr stark. Und was ich auch interessant fand, waren mehrere Beiträge, wo dann gezeigt wurde, dass auch Influencer oder auch ganz normale Nutzer und Nutzerinnen da ihrem Unmut wirklich sehr, sehr deutlich und sehr klar Ausdruck geben. Also wie ist denn das Ihrer Ansicht nach einzuordnen?
Ja, das passt eben in das Bild, in diese Auseinandersetzung, die ich eben gerade gesagt habe. Es gibt Informationen darüber, dass die Zuständigkeit für das Internet und die Internetsperren vor etwa einem Jahr von dem politischen Block an den FSB, den Geheimdienst, übergegangen ist und das zu einer härteren Linie geführt hat. Sperrungen gibt es seit langem, die gab es auch schon vor der Großinvasion 2022. Das erste war das soziale Netzwerk LinkedIn, das schon 2015 gesperrt worden ist. Seit langem sind X und Facebook und auch Instagram gesperrt. Aber es gab noch eine ganze Reihe von anderen Sachen, die frei sind. Zum Beispiel, und das Wichtigste für Russland, Telegram, ein ursprünglich russisches soziales Netzwerk, über das sich sehr, sehr viele Menschen informiert haben und das von allen genutzt wurde. Von Kreml-Befürwortern, von Hardcore-Nationalisten, die finden, dass der Kreml den Krieg gegen die Ukraine nicht richtig, weil nicht hart genug führt, aber auch von vielen Administrationen. Dann ist es so, dass natürlich wie überall Menschen, wenn etwas gesperrt wird, versuchen sie, diese Sperrungen zu umgehen, sogenannte VPN-Kanäle aufzubauen. Das hat lange in Russland einigermaßen gut geklappt, ist dann immer stärker auch gestört worden. Inzwischen ist es verboten, diese VPN-Kanäle Werbung zu machen, aber man kann sie trotzdem immer noch installieren und viele Leute nutzen das auch. Das ist eben alles Teil einer nicht so starken Abgeschlossenheit wie zum Beispiel in China. In China ist das Internet sehr viel deutlicher und klarer von der Regierung kontrolliert, als das in Russland der Fall ist. Aber es ist ein Prozess, der eben immer stärker wurde. Und der Höhepunkt waren eben jetzt diese Sperrungen im Frühjahr. Plus dann eben, und das ist vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger geworden von Seiten des Kremls, eben einfach die Abschaltungen des Internets oder die sehr starken Drosselungen des Internets angeblich aus Sicherheitsgründen.
Wozu führt das? Ist also nach wie vor das abendliche Fernsehprogramm, das lineare Fernsehen, ist das für die Russinnen und Russen die wichtigste Informations- und damit möglicherweise auch Manipulationsquelle, die es auch heute noch gibt?
Das ist immer so gewesen. Das war nie anders. Das Fernsehen hat in allen Umfragen, die einzigen Umfragen, denen man einigermaßen trauen kann, das sind die vom Levada-Zentrum, ein soziologisches Umfrageinstitut, das komischerweise gleichzeitig ausländischer Agent ist und trotzdem in Russland immer noch arbeiten darf. Die Zahlen liegen zwischen 60% und 80% der Menschen, die sich im Wesentlichen politisch aus dem Fernsehen informieren. Das war nie wirklich anders. Diejenigen, die vorwiegend ans Internet gehen, waren und sind auch bis heute entweder sehr junge Leute oder junge Leute, jüngere Leute und eben die Opposition, die wird auf etwa 15-20% geschätzt und das stimmt übrigens überein etwa mit der Anzahl der Menschen, die VPN-Kanäle benutzen, also die das in Umfragen angeben, dass sie VPN-Kanäle benutzen. Das sind ein bisschen mehr als diese 15-20%, eher so 25-30%. Aber da gibt es auch eine ganz deutliche Korrelation. Aber das Fernsehen ist weiter überragend wichtig.
Ich habe neulich mal mit einem russischen Exiljournalisten hier in Berlin gesprochen und der hat mir erzählt, dass wohl die Tendenz, dass man den Westen verteufelt, also so diese Wir-gegen-die-Haltung oder umgekehrt die gegen uns, dass das noch sehr viel stärker geworden ist seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Und was ich da auch spannend fand, fand, ich habe im Netz mal eine Doku gesehen vom BBC-Korrespondenten Steve Rosenberg. Der lebt ja schon ganz lange in Moskau. Und er hat da unter anderem gezeigt, dass er und sein Team auch schon mal selbst Thema im russischen Fernsehen waren. Also sogar regelmäßig. Also dass man auch die Arbeit der westlichen Korrespondenten da diskreditiert oder so ein bisschen verteufelt. Also das wirkt ja aus deutscher Sicht erstmal so ein bisschen ungewöhnlich. Aber das ist wohl scheinbar dann auch Teil der Medienstrategie, oder?
Ja, das ist so. Das ist stärker geworden, aber das ist auch nichts Besonderes. Also ich bin auch schon im russischen, vor 15 Jahren schon im russischen Fernsehen aufgetaucht, als jemand, der böse ist und nicht so richtig Russland geneigt ist. Danach habe ich dann ein Buch geschrieben, das hieß 111 Gründe, Russland zu lieben. Und ein Kreml-Kanal hat ein Interview mit mir gemacht, ganz verwundert. Die konnten sich diesen Unterschied nicht vorstellen, dass man das Land lieben kann, aber nicht einverstanden sein kann mit Putin. Dieser Widerspruch hat irgendwie nicht in ihren Kopf gepasst. Was die Stellung des Westens anbelangt, so ist es so, dass gleich nach Anfang der Großinvasion in die Ukraine im Frühjahr 2022, nachdem die Einnahme von Kiew, die offensichtlich ja geplant war, die recht schnelle Einnahme von Kiew, die offensichtlich geplant war, gescheitert war, der Kreml die Erzählung, warum dieser Krieg notwendig ist, geändert hat. Zu Anfang hieß es, in Kiew gibt es ein angeblich faschistisches Regime und das sei eine Bedrohung für Russland und deswegen müsste man dieses Regime stürzen. Und danach hat der Kreml dann gesagt, wir befinden uns in einem Krieg, den es schon sehr, sehr lange gibt gegen den, in Russland wird das immer so genannt, kollektiven Westen. Und dieser Krieg ist ein existenzieller Krieg, weil dieser kollektive Westen Russland vernichten will. Er will, dass Russland aufhört zu existieren. Deswegen müssen wir diesen Krieg führen. Und wir dürfen ihn auch nicht verlieren, weil wenn wir ihn verlieren, dann wird Russland aufhören zu existieren. Und die Ukraine ist in diesem Krieg nur ein Instrument des Westens. Das ist etwas, was in großen Teilen der Bevölkerung geglaubt wird, dass bezieht sich auf einige Ängste, die in der Bevölkerung sehr weit verbreitet sind. Die größte Angst ist die, die noch vom Ende der Sowjetunion herfällt, dass Russland zerfallen könnte, weiter zerfallen könnte. Dass also mit dem Zerfall der Sowjetunion nicht der Zerfall dessen zu Ende ist, was die meisten Menschen in Russland, nicht in der Ukraine, nicht in Zentralasien, nicht im Südkaukasus oder in den baltischen Staaten, aber in Russland, als Russland wahrgenommen haben. Nämlich die Sowjetunion. Die ist zerfallen und die Angst, dass das weitergehen könnte, die ist immer noch relativ groß. Die hat Putin gebannt durch aus Sicht der Menschen durch den Krieg gegen die Tschetschenen, die ja auch aus Russland raus wollten. Mhm. Und mit dieser Angst spielt dieses Bild eines kollektiven Westens, der Russland vernichten will. Das ist sicherlich eine der stärksten Waffen, die putinsche Propaganda momentan hat.
Und genau da setzt der Medienkrieg auch an. Noch eine, wenn wir dürfen, persönliche Nachfrage. Sie haben uns gesagt im Vorgespräch, Sie haben eigentlich eine Genehmigung in Moskau zu leben oder in Russland zu leben und auch dort zu arbeiten als Journalist und Autor. Sie haben aber jetzt seit inzwischen 2 Jahren beschlossen, dass Sie das nicht machen. Sagen Sie uns, aus welchem Grund? Also würden Sie sich da jetzt bedroht fühlen, wenn Sie in Russland wären?
Ja, also ich fahre da nicht mehr hin, weil ich denke, dass es ein großes Risiko sein kann. Ich bin mit einer Reihe von Sachen beschäftigt. Unter anderem engagiere ich mich bei Memorial, bei einer Exilorganisation von Memorial in Berlin, die heißt Zukunft Memorial. Da bin ich im Vorstand. Und Memorial ist in diesem Frühjahr zur unerwünschten Organisation erst und dann zur extremistischen Organisation erklärt worden von den russischen Behörden. Und allein dadurch, dass ich da im Vorstand bin, begehe ich in Russland Verbrechen, für die man bis zu 7 Jahre ins Gefängnis kommen kann. Das Risiko möchte ich nicht eingehen.
Eine Schlussfrage habe ich noch, und zwar ist es ja im Westen und auch in deutschen Medien immer so ein bisschen die Rede davon, man sucht so nach Veränderungen im Kreml, also wo man ja auch die Medienstrategie dann vielleicht so ein bisschen sich anschaut. Das ist ja immer so ein bisschen so ein Blick in die Glaskugel oder vielleicht auch ein bisschen so der Wunsch, der im Westen so gehegt wird. Würden Sie denn sagen, also angesichts dieser Probleme, die Sie am Anfang erwähnt haben, dass sich da jetzt im Kreml und auch mit der Medienstrategie jetzt so ein bisschen was verändert, oder ist das jetzt eher so eine Hoffnung, die man im Westen hegt?
Ich glaube, das ist eine typisch westliche Hoffnung, die in Deutschland vielleicht sogar noch ein bisschen stärker ist als in anderen Teilen des Westens. Also zumindest östlich Deutschlands, in der EU, in Polen, in den baltischen Ländern oder auch im Norden, in Schweden oder in Finnland werden sie das nicht finden, solche Illusionen. Solange Putin an der Macht ist, wird sich nichts ändern. Davon müssen wir ausgehen. Und im Moment sieht es zwar so aus, als ob es ein bisschen schwieriger geworden ist für ihn. Es gibt an einer ganzen Reihe von Stellen Unruhe, aber nichts deutet im Moment darauf hin, dass das tatsächlich eine reale Gefährdung seiner Macht ist. Bisher ist es ihm immer gelungen, auf solche Dinge zu reagieren und das wieder in den Griff zu bekommen. Und ich sehe keine Anzeichen daran, dass das jetzt gerade in diesem Moment nicht gelingen sollte.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.